Hi und willkommen zu My Hero Podcast. Ein Podcast, in dem wir uns jeweils eine Folge aus dem Anime My Hero Academia vornehmen, Stück für Stück analysieren und sogar auf kleine Details eingehen, die kaum jemanden interessieren. Aber sie helfen euch garantiert dabei, im nächsten Gespräch über My Hero Academia mit unnötigem Wissen zu glänzen. Und das zählt doch schließlich auch. Ich bin Snowblind und wünsche euch viel Spaß mit Folge 4 von My Hero Podcast. In der heutigen Podcast-Folge schauen wir uns die vierte Episode der ersten Staffel genauer an. Sie trägt den Titel Startlinie. Die letzte Folge endete damit, dass die Bewerber der UA-Heldenschule am Ort der Aufnahmeprüfung angelangt sind. Also an der Startlinie, wenn man so will, passend zum Titel der Episode. Die aktuelle Episode beginnt mit einer Großaufnahme der eben erwähnten Heldenschule. Deku gibt uns aus seiner Erzählerperspektive ein kleines Intro über die Schule und auch über das Setting im Allgemeinen. Als erstes erzählt er uns, dass die UA-Heldenschule die beliebteste, aber auch härteste Schule dieser Art im ganzen Land ist. Es ist also die renommierteste Schule für Helden in ganz Japan. Und das wird noch einmal durch die Tatsache untermauert, dass sich hier pro Studienplatz über 300 Anwärter bewerben. Und ihr ahnt es schon, oder? Ganz genau, diese Zahl kann ich natürlich nicht unkommentiert stehen lassen. Und ich denke da als allererstes zurück an die Infoveranstaltung aus der letzten Folge. Und da drängt sich mir die Frage auf, sind hier wirklich 300 Anwärter zu sehen? Aber Moment, 300 pro Studienplatz. Es müssen also viel, viel mehr sein. Wie viele Studienplätze gibt es? Wie viele sitzen hier in der Infoveranstaltung? Gibt es mehrere davon? Und zählt das schon als Großveranstaltung? Oder werden sogar unterschiedliche Prüfungen mit unterschiedlichen Infoveranstaltungen abgehalten? Nun, das sind ganz schön viele Fragen. Und auf all diese Fragen habe ich vielleicht eine Antwort gefunden. Forschen wir weiter nach. Als allererstes musste ich also rausfinden, wie viele Studienplätze es überhaupt gibt. Und da es dazu keine offizielle Angabe gibt, habe ich mir einmal die Klassenlisten der Klassen 1a und 1b angeschaut. Und witzigerweise gibt es in beiden Klassen genau 20 Schüler. Nun sind die Klassen A und B aber nur die der Heldenfakultät. Es gibt aber noch weitere, nämlich die Allgemeine, die Support und auch die Managerfakultät. All diese Fakultäten beherbergen zusammen die Klassen von A bis K, also insgesamt 11 Klassen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wie bei der Heldenfakultät in etwa 20 Schüler pro Klasse aufgenommen werden, dann kommen wir auf ungefähr 220 Studienplätze. Und mit 300 Bewerbern für jeden dieser 220 Plätze kommen wir auf 66.000 Anwärter, die sich hier jedes Jahr um einen Studienplatz bewerben. Und um jetzt eine Infoveranstaltung mit 66.000 Anwärtern abzuhalten, ja, da muss der Juli schon einen Saal haben, der so groß ist wie das Olympiastadion in Berlin. Und nicht irgendwie so eine poplige Aula aus einem Vorortgymnasium, die dann auch nur dafür genutzt wird, dass jedes Jahr aufs Neue die bereits komplett durchoptimierte und standardisierte Aufführung von dem Stück Noahs Arche stattfinden kann. Auf die keiner der Schüler mehr Lust hat, sie müssen aber trotzdem mitmachen und die Eltern haben auch keine Lust drauf, kommen aber aus Anstand, um ihre Kinder anzufeuern bei ihren überragenden Rollen von Fisch Nummer 3 oder was auch immer sie spielen. Ein alljährliches Spektakel, auf das eigentlich niemand Lust hat, es machen aber trotzdem alle mit. Die Lehrer, weil sie schon zigmal gemacht haben und deshalb gar nichts mehr groß vorbereiten müssen. Die Schüler, weil sie dadurch dem Unterricht entgehen. Und die Eltern, die natürlich aus Anstand trotzdem kommen, weil es sonst gar kein Publikum geben würde. Und sie feuern ihre Kinder natürlich auch an, egal welche Rolle sie spielen, wie gut oder schlecht sie sind. Hey, schau mal, da ist meiner, spielt Fisch Nummer 3, ist er nicht super? Also ein alljährliches Spektakel, auf das einfach jeder richtig Bock hat. Die Vorfreude ist enorm, kaum ist es vorbei, kann man gar nicht drauf warten, wann es wieder losgeht. Aber die UA ist natürlich kein Vorortgymnasium und kann sich hier natürlich einiges mehr leisten. Hier wird nicht nur das Arche aufgeführt, nein, hier wird ernsthafter und modellhafter Heldenunterricht wie von Tenya gefordert durchgeführt. Kommen wir also nochmal zurück zu den Zahlen. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass bei der Infoveranstaltung aus der letzten Folge keine 66.000 Anwärter zu sehen waren. Und ich erlaube mir jetzt mal, ein paar Sekunden weiter zu skippen, um mir anzuschauen, wie viel hier bei der Aufnahmeprüfung der Gruppe B stehen. Und da zähle ich 25. So wie die Kandidaten hier stehen, ist aber nicht klar, ob noch welche außerhalb des Bildrandes stehen. Wir schauen also noch einen kleinen Moment weiter und sehen die Menge in der nächsten Einstellung von oben. Und da sind schon deutlich mehr Personen zu sehen. Und auch hier habe ich mir natürlich die Mühe gemacht nachzuzählen und ich komme auf genau 40. Aber ob es jetzt 25 oder 40 Anwärter pro Gruppe sind, wir kommen auf gar keinen Fall auf 66.000 Anwärtern in den 7 Gruppen, die hier teilnehmen. Bei 40 Anwärtern pro Gruppe, also insgesamt ungefähr 280 Personen in der Infoveranstaltung, ja, da muss die UA aber einige Veranstaltungen abhalten, um hier 66.000 Anwärter abfrühstücken zu können. Es gibt zwar auch noch eine schriftliche Prüfung, aber die Bewerbung Bewertung dieser erfolgt zusammen mit der praktischen und die ist auch entscheidender. Die vorher stattfindende schriftliche wird also nicht zum Aussieben der Anwärter benutzt. Und die UA muss offenbar tatsächlich 66.000 Anwärter praktisch und schriftlich prüfen und das jedes Jahr. Was muss das für ein Aufwand sein? Aber wenn sie das wirklich durchziehen, dann an dieser Stelle meinen größten Respekt in Richtung UA. Das ist absolut vorbildliches Verhalten, so kann man auf jeden Fall weitermachen. Und wo wir gerade bei weitermachen sind, kommen wir mal wieder zurück zum Anime. Nachdem wir nun von Deku erfahren haben, wie besonders die UA-Oberschule ist und dass hier nur wirklich richtig Special Snowflakes aufgenommen werden, stellt uns Deku auch noch einige andere Special Snowflakes vor, nämlich die Top 3 der Superhelden. Als erstes, und wie könnte es anders sein, All Might, der den nationalen Ehrenpreis ausschlug. Ja, ihr merkt es schon, Deku droppt zu jedem dieser Helden auch noch einen random Fakt und den möchte ich euch selbstverständlich nicht vorenthalten. Auf Platz 2 haben wir Endeavor mit den meisten gelösten Fällen. Er ist unter anderem auch bekannt als Vater von Shoto! Aber auf ihn müssen wir leider noch ein paar Folgen warten. Platz 3 belegt Best Genist, der 8 Jahre in Folge mit dem Best Genist Preis ausgezeichnet wurde. Der was? Best Genist Preis? What the fuck? Was zum Geier? Was ist das denn? Hat er sich den selber ausgedacht? Als ich das erste Mal gesehen bzw. gelesen habe, da dachte ich wirklich, er hat sich den einfach selbst ausgedacht und ins Leben gerufen, um sich jedes Jahr aufs Neue damit auszeichnen zu können. Aber nee, haltet euch fest, den gibt's wirklich. Der Award wird jährlich von der japanischen Jeans Association an Stars vergeben, die Jeans tragen, um den nationalen Jeanskonsum zu fördern. Natürlich geht's auch bei diesem Preis letztlich wieder nur darum, Umsätze zu steigern und damit schlussendlich um die Kohle, denn es geht immer um die Kohle. Ein weiterer witziger Fakt ist, dass letztes Jahr, also 2021, die Synchronsprecherin Megumi Hayashibara gewonnen hat. Sie synchronisiert zwar nicht Best Genist, aber immerhin eine kleine Rolle in My Hero Academia. Nämlich Pinot aus World Heroes Mission. Nachdem Deku uns jetzt auch die Top 3 der Superhelden vorgestellt hat, betonte er es noch einmal, dass er ihn jetzt endlich machen kann. Seinen ersten Schritt in die Welt der Superhelden. Während er das sagt, sehen wir passenderweise auch eine Linie hinter ihm. Noch eine schöne Anspielung auf den Titel der Episode. Damit wir das auch alles richtig verarbeiten können, folgt nun erst einmal das Intro. Danach beginnt eine neue Szene und wir hören im Hintergrund eine Melodie spielen, die bereits an Sport und Wettkampf erinnert, was ja ganz gut zum Feeling einer Aufnahmeprüfung passt. Es ist der Titel UA Cuckoo. Cuckoo bedeutet übrigens Highschool, somit heißt der Song übersetzt UA Highschool und ist damit vermutlich der Mottosong der UA. Während die Musik weiter im Hintergrund spielt, überfliegen wir das Gebiet der Aufnahmeprüfung und sehen schon einmal deutlich, wie surreal das Ganze ist. Es sind mehrere ummauerte Blöcke, die jeweils so aussehen, als hätte man ein Stück aus einer Großstadt rausgeschnitten und einfach dorthin gesetzt und ummauert. Nun, vielleicht hat man ja genau das getan. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass einer oder auch mehrere Helden das Ganze hier mit ihren Spezialitäten erschaffen haben. Ich meine, da wird ja auch einiges zerstört, wie wir im Folgenden auch noch sehen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das extra dafür jedes Jahr aufs Neue gebaut wird. Und wie sollte sowas bei einer deutschen Heldenschule ablaufen? Da ist er nach jeder Prüfung erstmal 2 Jahre abgesperrt, bevor überhaupt darüber nachgedacht wird, mit dem Wiederaufbau zu beginnen. Und wie lange das Ganze letztlich dauert, das kann keiner sagen. Und falls jemand noch nicht genau verstanden haben sollte, worum es gerade geht, sehen wir nochmal netterweise japanische Schriftzeichen eingeblendet, die übersetzt bedeuten UA Oberschule, Abteilung Superhelden, Aufnahmeprüfung. Die Kamerafahrt geht noch ein wenig weiter und zeigt uns noch mehr Prüfungsseele. Bis wir schließlich an Saal B angekommen sind, vor dem auch gerade Deku wartet, dass die Prüfung endlich losgeht. Und egal wie das Prüfungsgelände jetzt aufgebaut wurde, die haben sich hier echt Mühe gegeben. Der, ich nenne es jetzt mal Stadtausschnitt, wirkt alles in allem sehr authentisch. Wir sehen Bäume und viele verschiedene Gebäude. Und einige von diesen Gebäuden haben sogar Klimaanlagen. Und das alles nur, damit es in den folgenden Szenen zerstört werden kann? Also besonders nachhaltig ist das jetzt nicht. Die Kandidaten hier vom Prüfungssaal B sind zu Recht beeindruckt und sagen Dinge wie: Wow, was ist das denn? Boah, eine richtige Stadt! So, als hätte er noch nie zuvor eine Stadt gesehen. Das Statistengelaber, an dem ich mich wirklich sehr erfreut habe, wird beendet mit einem: Boah, und davon gibt's gleich mehrere. Die UA ist echt unglaublich. Ja, in der Tat. Bei 40 Anwärtern pro Prüfungssaal und 66.000 Anwärtern insgesamt müsste die UA immerhin 1.650 solcher Säle haben. Das erscheint mir selbst für eine Heldenschule doch etwas übertrieben. Deku hat aber keine Zeit, beeindruckt zu sein. Er ist natürlich sehr aufgeregt und macht mit seinem Mund, ja, was macht er damit? Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es beginnt links mit einem Meh, gefolgt von einem Hm? Und wird dann zu einem Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Und während er so guckt, wie er nun mal guckt, denkt er zurück an die Erklärung von Present Mike. Das wird natürlich gemacht, um uns als Zuschauer noch einmal abzuholen, damit wir auch wissen, worum es gerade geht. Oh wow, sind wir blöd, dass wir das schon wieder vergessen haben. Also nochmal zur Erinnerung, die Kandidaten werden sogleich an einer 10-minütigen Aufnahmeprüfung teilnehmen. Dort gilt es, in den jeweiligen Übungssälen so viele roboterartige Gegner wie nur irgendwie möglich zu besiegen. Die Gegner sind in 4 Kategorien eingeteilt, die jeweils 0 bis 3 Punkte fürs Besiegen geben. Der Gegner, welcher 0 Punkte gibt, ist natürlich der größte und stärkste, ist ja klar. Und da stelle ich mir Schuldirektor Nesu vor, wie er erstmal schön an seinem Tee nippt und den anderen Lehrern gerade das Konzept der Prüfung vorstellt. Ja, also den Gegner geben wir mal diese Fähigkeit, die ist jetzt nicht besonders stark, darum gibt er auch nur einen Punkt. Ja, und den da machen wir mal ein bisschen stärker, sagen wir 3 Punkte. Und ja komm, dann machen wir noch so ein richtiges Monster. Der muss fast unmöglich zu besiegen sein und den geben wir mal 100 Punkte? Oder komm, sagen wir gleich 1 Million. Ich meine, wer den besiegt, den müssen wir so oder so aufnehmen. Ach, wisst ihr was? Lasst uns doch einfach 0 Punkte sagen. Und das einfach nur, weil ich's kann und um die Kiddies hier nochmal so richtig schön zu treuen. Als Lehrer muss ich doch auch irgendwie meinen Spaß haben. Vielleicht kommen dann auch irgendwann mal weniger Bewerber zur Prüfung und wir müssen nicht mehr 1650 Prüfungen im Jahr abhalten. Ja, genau so machen wir es. Wie auch immer es tatsächlich abgelaufen ist, es wird mich auf jeden Fall brennend interessieren. Wir wissen jetzt also, worum es geht und sind wieder zurück bei Deku, dem immer noch etwas mulmig zumute ist. Es folgt eine Kamerafahrt aus Dekus Blickwinkel und er schaut sich gerade einige der Teilnehmer genauer an. Darunter ist auch Ochako, die wir bereits aus der letzten Folge kennen, und Yuga, den wir noch kennenlernen werden. Des Weiteren noch Meso, beziehungsweise einen Arm von ihm, und auch ihn werden wir später noch besser kennenlernen. Also nicht seinen Arm, sondern ihn. Und natürlich noch ein wunderschöner Cameo von Vernon Troyer als Minimi. Okay, den letzten Kandidat solltet ihr vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Dekus Blick bleibt an Ochako kleben, denn er will sich noch bei ihr bedanken. Sie hat ihn ja schließlich in der letzten Folge vor dem Sturz bewahrt. Da er aber viel zu nervös war, konnte er sich nicht richtig bedanken. Und jetzt geht er vor Selbstbewusstsein strotzend zu ihr, aber er kommt nicht weit. Ein Junge mit blauen Haaren und Brille hält ihn auf. Wir erinnern uns zurück, das ist Tenya Ida. Der Junge, der Deku vorhin bei der Infoveranstaltung noch loswerden wollte, weil er ihn gestört hat. Und Tenya scheint sowas wie ein Hellseher zu sein, denn er hat direkt erkannt, was Deku vorhat und zu wem er gerade gehen wollte. Obwohl er das zu diesem Zeitpunkt gar nicht wissen konnte. Warum auch immer Tenya glaubt, so genau zu wissen, was Deku vorhat, das kann er auf gar keinen Fall zulassen. Schließlich hat er mit seinen hellseherischen Fähigkeiten auch erkannt, dass Ochako sich gerade geistig sammelt und mit Sicherheit nicht gestört werden möchte. Aber der gottgesandte weiße Ritter in Form von Tenya Ida ist zur Stelle und er kann das Schlimmste verhindern und hält Deku auf. Doch damit nicht genug. Er fragt Deku noch unnötig passiv-aggressiv: Was ist los mit dir? Bist du nur zur Prüfung gekommen, um andere zu stören? Deku ist mit der Situation leicht überfordert und versucht sich zu rechtfertigen, während er mal wieder mit seinen Händen wild umherwedelt. Ein paar der anderen Teilnehmer finden das offenbar lustig und amüsieren sich über Deku. Darunter auch ein bulliger Typ in einem Outfit, das ein bisschen an Airsoft-Kleidung erinnert, obwohl es dafür doch etwas zu freizügig ist, und er zeigt auch direkt mit dem Finger auf Deku. Und das ist Fingerpointing? Sowas macht man nicht? Ist das normal, dass sich hier keiner der Heldenanwärter wirklich benehmen kann? Ist das gewollt oder hat Deku einfach Pech? Doch der Airsoft-Typ ist nicht der einzige, der sich über Deku lustig macht. Ganz links im Bild haben wir noch einen Jungen, der seine Haare zu einer Art Bohrer oder Horn gegelt hat. Also noch eins von diesen Special Unicorns. Von denen haben wir in diesem Podcast ganz schön viele. Doch so speziell kann er auch nicht sein, denn die beiden Jungs kommen nach der Prüfung nie wieder vor. Und das, obwohl einer der Jungs noch selbstsicher betont, dass sie mit Deku ja nun einen Rivalen weniger haben. Aber offensichtlich haben sie es nicht geschafft. Welch eine Ironie. Schade eigentlich, ich hätte gerne gesehen, wie sie versuchen, Deku im Schulalltag zu mobben und dann eine ordentliche Klatsche von Katsuki kassieren, so schön links und rechts. Bam, babam, das muss Schläge geben, das muss richtig klatschen. Katsuki ist schließlich der Einzige, der ihn ärgern darf. Bevor wir jetzt aber zur nächsten Einstellung gehen, habe ich gerade noch was entdeckt, was ich einfach nicht unkommentiert lassen kann. Ich meine, was ist das denn? Seht ihr das? Ist das ein missglückter Power Ranger? Und dazu noch dieser Gesichtsausdruck? Was ist da passiert? Die nächste Einstellung zeigt uns jetzt, dass die zwei von eben offenbar nicht die einzigen sind, die in Deku keinen wirklichen Gegner sehen. Zumindest sehe ich hier mindestens 10 Leute im Hintergrund, die Glück gehabt sagen. Was uns hier auch noch einmal in japanischer Glitterschrift illustriert wird. Bevor wir uns aber weiter Gedanken darüber machen können, ruft Present Mike von einem Aussichtsturm aus: Also los, Start! So komplett aus dem Nichts. Keine Vorbereitung, kein Countdown, nichts. Kein blinkendes Licht, weil vom Present Mike mal wieder ein Scheißdreck kommt. Die Anwärter sind also maximal verwirrt und Present Mike fragt: Was ist los mit euch? Im echten Kampf gibt's auch keinen Countdown. Und ja gut, damit hat er recht. Touché, Mike. Die Kandidaten haben aber schnell geschaltet und sprinten direkt los. Also bis auf einer. Deku. Er ärgert sich noch über seinen Fehlstart, schafft es dann aber auch und rennt los. So weit hängt er auch gar nicht hinterher und das ist ja auch schließlich kein Wettrennen. Und hier haben wir sie, die 10.000ste Parallele zum Titel der Episode. Deku passiert jetzt die Startlinie. Die Parallelen hören ab diesem Moment aber auch auf, denn jetzt wird uns noch einmal der Titel der Episode eingeblendet, so dass es hoffentlich jetzt jeder verstanden hat. Deku steht an der Startlinie und ist dabei, ein Held zu werden. Bevor wir jetzt aber mehr von der eigentlichen Prüfung sehen, gibt's erstmal eine Rückblende. Wir sind wieder am Dagobah Beach und sehen Deku, der gerade All Mights Haar gesnackt hat. Das hatte er ihm ja in der letzten Folge kredenzt, um seine Macht an ihn zu übertragen. All Might fragt noch einmal panisch nach, du hast es gegessen, ja? Und ja, natürlich hat er es gegessen, sonst hätte er wohl kaum das Gesicht so verzogen. Aber Deku, lass das bloß nicht zur Gewohnheit werden, sonst gibt's auch einen Darmverschluss. Haare essen ist nämlich nicht gesund. Aber für die Macht, die ihm hier versprochen wurde, ist das ein niedriger Preis. Das Haar scheint ihm aber eh nicht geschmeckt zu haben und Deku schaut fragend auf seine Hände. Er erwartet offenbar, dass irgendetwas passiert. All Might lacht ihn daraufhin auch direkt aus und erklärt ihm, dass das Haar erstmal verdaut werden muss. Jetzt klingt das Ganze auf einmal nicht mehr so magisch. Und genau genommen können Haare von einem Menschen auch gar nicht verdaut werden. Auf All Mights nächste Aussage, dass er es in 2-3 Stunden bestimmt merken wird, kann man sich also auch nicht verlassen. Wer weiß, vielleicht wird die Kraft ja gar nicht weitergegeben, wenn er es nicht schafft, das Haar zu verdauen. Nun, wir werden sehen. Weiter sagt er noch, dass Deku nun zwar bereit ist, seine Form aber nur eine hastig aufgebaute ist und er sich noch gar nicht an den Einsatz der Spezialität One for All gewöhnen konnte. Ja, ach nee! Du hast sie ihm ja gerade erst vermacht. Wie hätte er sich denn daran gewöhnen sollen? Hätte man das nicht ein paar Tage früher machen können, damit Deku zumindest ansatzweise versteht, wie diese Kraft funktioniert und wie er sie nutzen kann? Dafür war aber offenbar gar keine Zeit und deshalb beschränkt sich All Might mit seinen Tipps zum Einsatz der Spezialität auch auf etwas Einfaches. Also etwas, das auch Deku verstehen kann, der ja durch sein eigenes Verschulden die Spezialität noch nicht ausprobieren konnte. Und nicht etwa, weil der Lehrer es versäumt hat, ihn richtig darauf vorzubereiten. Der Tipp lautet also, wenn du diese Spezialität einsetzt, musst du deinen Hintern fest zusammenkneifen und in deinem Herzen SMASH schreien. Gewappnet mit diesem erstklassigen Tipp wechseln wir wieder zurück in die Gegenwart. Und direkt vor Deku bricht gerade einer der Einpunkte-Roboter durch die Wand. Deku hält abrupt an. Und ist das hier schon sein Hintern-Zusammenkneif-Gesicht? Es sieht zumindest nicht gesund aus. Der Roboter hat Deku erfasst, lockt ihn als Ziel ein und stürmt direkt auf ihn los. Deku selbst steht vor Schreck noch wie angewurzelt da. Er kneift die Augen zusammen und fürchtet um sein Leben. Doch er kommt nochmal davon, denn Yuga war auch in der Nähe und zerstört den Roboter mit seinem Navel-Laser. Yugas Spezialität erlaubt es ihm nämlich, eine mächtige, funkelnde Laserkanone aus seinem Nabel zu schießen. Die ist so stark, dass sie 2 Meter festen Beton durchschlagen kann. Wenn er den Laser aber länger als eine Sekunde am Stück abfeuert, dann wird ihm schlecht. Yuga bedankt sich noch süffisant mit einem Oh merci für die gute Zusammenarbeit, so wie er sie zumindest nennt. Anschließend ergänzt er noch in hochnäsigem Unterton, dass er nicht glaubt, dass sie sich je wiedersehen werden. So wie er sich hier gibt, wirkt das, als hätte er ein enormes Selbstvertrauen. Aber dem ist nicht so. Viel, viel später sollen wir nämlich erfahren, dass das alles nur eine Fassade ist. Yuga leidet an starker Unsicherheit und an Schuldgefühlen aufgrund der wahren Herkunft seiner Spezialität. Denn Yuga wurde genau wie Deku ohne eine Spezialität geboren. Und genau wie er hatte er schwer damit zu kämpfen, dass er anders ist als alle anderen. Was dann dazu führte, dass seine Eltern sich an All for One gewandt haben. Und dieser gab ihnen schließlich die Spezialität mit dem Namen Naval Laser. Aber wie wir ja auch schon vom Best Genius Preis gelernt haben, es geht immer nur um die Kohle, beziehungsweise im Fall von All for One um eine Gegenleistung. Denn auch er hat selbstverständlich nichts zu verschenken. Dass er Yuga also die Spezialität des Naval Laser verliehen hat, hatte zur Folge, dass seine Familie in der Schuld von All for One stand und Yuga somit als unfreiwilliger Doppelagent fortan in Todesangst lebte. Puh, das ist ziemlich deep. Und da denke ich, ich habe manchmal Probleme, aber in seiner Haut möchte ich auf gar keinen Fall stecken. Er macht sich jetzt aber auch aus dem Staub und wir hören Present Mike, der eine Durchsage macht, um die Kandidaten darüber zu informieren, dass ihnen noch 6 Minuten und 2 Sekunden bleiben. Und das sagt er, genau während wir bei 5 Minuten und 59 Sekunden sind, also 3 Sekunden später, hätte ich echt mehr gefeiert. Deku, der weiterhin keinen einzigen Punkt gemacht hat, gerät so langsam in Panik. Er rennt durch die Straßen auf der Suche nach weiteren Robo-Gegnern und schreit dabei auch immer wieder, Punkte, ich brauche Punkte. Gegner findet er bei dieser Aktion zwar einige, allerdings sind sie alle bereits besiegt. Er biegt um eine Ecke ab und bleibt erschrocken stehen, denn er erblickt einen ganzen Haufen besiegter Roboter und ihm wird klar, dass er ganz schön hinterherhängt. Er schaut sich um und erkennt Ochako. Die ist gerade dabei, einige der noch übrigen Roboter schnell hintereinander zu berühren, um sie dann mit ihrer Spezialität schwerelos werden zu lassen. Die Schwerelosigkeit hebt sie aber prompt wieder auf, indem sie ihre Hände in Dreiecksform zusammenhält und Wiederherstellung ruft. Die Roboter fallen zu Boden und sind besiegt. Ochako zählt die Punkte schnell nochmal zusammen und kommt jetzt auf 28 Punkte, was sie auch laut sagt, so laut, dass auch Deku es mitbekommt. Der reagiert erschrocken, denn er hat weiterhin keinen einzigen Punkt und für 28 Punkte müsste er mindestens 10 Gegner besiegen. Nun kommt auch Tenya ans Bild, diesmal möchte er nicht Deku aufhalten, sondern einen Roboter. Um den zu besiegen, setzt er seine Spezialität Engine ein. Tenyas Spezialität verleiht ihm autoähnliche Motoren in jeder seiner Waden, die ihm eine unglaubliche Laufgeschwindigkeit ermöglichen und extreme Trittkraft verleihen. Tenya muss seine Motoren auch auftanken, indem er Orangensaft trinkt. Und ich wette, das wünschen sich gerade 2022 auch so einige, während sie vor der Tanksäule stehen. Einfach mal Orangensaft reinschütten. Tja, wenn's doch bloß immer so einfach wäre. Auch Tenya ruft seine Punkte jetzt laut durch die Gegend, scheint also irgendwie common zu sein, dass man das so macht. Er hat bereits 45 Punkte und dafür muss er mindestens 15 Gegner besiegt haben. Deku ist jetzt noch erschrockener und wir hören weitere Kandidaten, die ihre Punkte quer durch den Prüfungssaal schreien. Deku ist klar, dass er jetzt abliefern muss und dass er schleunigst selbst einige der Roboter besiegen muss. Die Einstellung wechselt und wir befinden uns jetzt in einem anderen Raum. Der ist komplett zugekleistert mit Live-Feeds von Überwachungskameras, die das aktuelle Geschehen im Prüfungssaal zeigen. Oder besser gesagt in den Prüfungssälen, denn es gibt ja mehrere. Und in diesem CIA-mäßigen Überwachungsraum hören wir jetzt Schuldirektor Nezu, der sich hier mit den anderen Lehrern versammelt hat. Nezu ist überzeugt davon, dass der Aufbau der Prüfung und vor allem die Unklarheiten und auch die unvorhersehbaren Ereignisse dazu führen, dass die Kandidaten ihre Befähigung, ein Held zu werden, am besten unter Beweis stellen können. Wie bereits erwähnt, schauen die Lehrer sich natürlich nicht jede Prüfung einzeln an. Das sehen wir auch nochmal daran, dass auch Katsuki auf den Monitoren zu sehen ist, der ja in einer anderen Gruppe ist als Deku. Die Prüfungen finden aber gleichzeitig statt, deshalb müssen hier auch so viele Live-Feeds zu sehen sein. Man will ja auch auf gar keinen Fall verpassen, wie die Schüler hier auf die Fresse kriegen. Oder auch die Robotergegner, also auf welcher Seite auch immer man steht. Nezu beurteilt einige der Bilder, die wir in den Szenen zu sehen bekommen, er sagt aber nichts, was nicht ohnehin offensichtlich ist. Er selbst ist übrigens hier unten rechts im Bild. Nezu ist eine seltene Form eines Tiers, das eine Spezialität manifestieren konnte. Er ist aber auch nicht irgendein Tier, sondern eine Kombination aus verschiedenen. Darunter ein Hund, eine Maus und auch ein Bär, was ihm genau genommen zu einer Chimäre machen würde. Wenn er jetzt noch eine traurige Miene aufsetzen würde und Edward sagen würde, dann müsste ich den Podcast vermutlich für heute beenden, aber Gott sei Dank tut das nicht. Und ich entschuldige mich schon mal für die Shady Feels für alle, die diesen Insider jetzt gerade verstanden haben. Wenn man das überhaupt noch Insider nennen kann, ich meine Fullmetal Alchemist kennt eigentlich auch jeder. Aber da müsst ihr jetzt durch, ich musste es auch und deshalb könnt ihr mir da natürlich auch Gesellschaft leisten. Solidarität nennt sich sowas. Neben dem Gott sei Dank recht glücklich aussehenden Nezu sehen wir noch Cementos und Ectoplasm. Ebenfalls Lehrer an der UA, auf die wir später noch eingehen werden. Die Lehrer diskutieren darüber, dass die Kandidaten dieses Jahr sehr vielversprechend sind. Doch Ectoplasm zeigt sich wenig beeindruckend. Und sagt jetzt ganz mysteriös und geheimnisvoll, ihr wahrer Wert wird sich erst jetzt zeigen. Wir sehen einen großen roten Knopf mit einer Abdeckung davor, die automatisch nach oben klappt. Beschriftet ist das Ganze als Yaruki-Switch, welcher von Ectoplasm auch prompt gedrückt wird. Er schießt jetzt aber keine Atomwaffen auf die Kinder ab, Yaruki bedeutet so viel wie Motivation. Und in welcher Form diese Motivation in den Übungssaal kommt, das sehen wir jetzt. Die Stadt bebt und Teile davon scheinen zusammenzubrechen. Durch ein Fenster sehen wir riesige Räder, die jetzt auf die Kandidaten zufahren. Was auch immer da gerade auf die Prüflinge zurollt, es wirft einen gewaltigen Schatten, der sich gerade über Deku breit macht. In der nächsten Einstellung sehen wir, es ist der Null-Punkte-Roboter, der sich, überdimensional groß wie er nun mal ist, über die Hochhäuser beugt und direkt runter zu Deku schaut. Deku selbst versucht in dieser Folge offensichtlich mal wieder den Titel für den bescheuertsten Gesichtsausdruck nach Japan zu holen und er schaut mit eben diesem Gesichtsausdruck zu dem Roboter hoch. Dieser Gesichtsausdruck wird aber auf gar keinen Fall der Gewinner des Contests, denn da steht für mich in dieser Folge definitiv sein Arsch-Zusammenkneif-Blick. Aber wer weiß schon, was uns noch so erwartet. Wir sehen den Roboter jetzt noch einmal in voller Größe und er holt zum Schlag aus. Und er puncht direkt vor die Kandidaten auf die Straße. Das erzeugt eine gewaltige Druckwelle, die voll mit den zermahlenen Überresten der zerstörten Straße und der umliegenden Gebäude ist, welche die Kandidaten jetzt zurückdrängt. Deku schützt sich mit seinen Armen, steht jetzt aber direkt dem riesigen Roboter gegenüber, der auch direkt auf ihn zugeht. Deku stürzt zu Boden, während die anderen Kandidaten auf der Flucht an ihm vorbeilaufen. Helfen ist hier heute offenbar gar nicht drin. Helfen? Wozu sollten wir ihm helfen? Warum sollten wir denn das tun? Ey, wir wollen doch Superhelden werden. Da brauchen wir doch jetzt nicht hier irgendwie so einen kleinen Jungen da helfen. Was soll das denn? Also, das ist ja mal komplett absurd. Wer auf so eine Idee kommt. Nee, wir laufen lieber dran vorbei. Es geht schließlich darum, dass wir hier die meisten Punkte machen und nicht, dass wir uns irgendwie als Held qualifizieren. Sowas in der Art muss in den Köpfen der anderen Kandidaten vorgehen. Zumindest laufen sie alle weiter und schenken Deku keine Beachtung. Außer Tenya, der ihm zwar auch nicht hilft, aber ihm zumindest Beachtung schenkt. Er schaut ihn hier im Vorbeilaufen erstaunt an. Aber anderen, die sich offensichtlich in Not befinden, zu helfen, das muss bei Tenya offensichtlich auch extra gebucht werden. Zumindest für heute ist es komplett out of scope und er rennt weiter. Deku ist also auf sich allein gestellt und versucht sich gerade kriechend in Sicherheit zu bringen, während Present Mike die nächste Durchsage macht. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen und Deku hat immer noch keinen einzigen Punkt. Es sieht also nicht gut aus für unseren Protagonisten und auch er fängt an sich zu zweifeln. Doch dann bemerkt er, dass er nicht alleine zurückgelassen wurde. Also, er wurde schon zurückgelassen, aber er ist nicht alleine, denn hinter ihm ist noch jemand. Er dreht sich um und sieht Ochako, die unter den Trümmern eingeklemmt liegt. Es sieht jetzt nicht so aus, als würde sie es selber schaffen, da wieder rauszukommen und offensichtlich hielt es auch keiner für nötig, ihr zu helfen. So viel wie Tenya muss Deku aber nicht nachdenken, er stürmt direkt drauf los, um Ochako zu helfen. Moment. Er selbst befindet sich in Lebensgefahr und stürmt los, um jemand anderen zu retten? Ist das nicht genau das, was einen Helden ausmacht, was hier aber offenbar überhaupt keiner gecheckt hat, bei einer Heldenprüfung? Ich meine, was ist das denn? Doch dank dieser erneut aussichtslosen Situation ist es Deku möglich, die geerbte Kraft One for All zu aktivieren. Wir sind nun also Zeuge des Augenblicks, in dem Deku das allererste Mal die von All Might geerbte Kraft einsetzt. Hier nutzt er sie, um so hoch zu springen, dass er den Kopf des Gegners erreichen kann. Das gelingt und als nächstes legt er die Kraft in seine Faust und seinen Arm und holt zum Schlag aus. Und als ein guter Schüler beherzigt er natürlich auch All Mights Ratschlag. Er kneift also seinen Hintern zusammen und ruft laut: Smash! Er verpasst dem Roboter einen heftigen Schlag, was auch noch einmal durch die gewaltige Delle, die er ihm damit zugefügt hat, verdeutlicht wird. Dadurch wird der Roboter zurückgeschleudert und geht zu Boden. Mehrere Explosionen, ausgelöst durch Dekus Schlag, geben ihm den Rest. Ochako kann gar nicht glauben, was sie da gerade mit angesehen hat und alle anderen Anwesenden auch nicht. Ja, surprise, surprise, hier hat sich gerade jemand als Held benommen und das war keiner von euch. Der kleine, unscheinbare Junge hat das Undenkbare vollbracht und den stärksten Gegner auf dem Feld bezwungen. Und was hat er jetzt davon? Trommelwirbel, richtig, 0 Punkte. Die Lehrer allerdings, die das Spektakel mit angesehen haben, sind hellauf begeistert. Wir sehen zum Beispiel Nezu, der seine Tatzen nach oben reißt und All Might, der zufrieden grinst. Und er muss sich jetzt sowas denken wie: Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Deku hingegen sieht nicht mehr ganz so gut aus und er ist hier auch immer noch in der Luft. Seine Beine wedeln wild umher und sind scheinbar gebrochen. Auch sein Arm wird uns hier in einem matten Rotton präsentiert. Das soll uns in Anime-Sprache natürlich sagen, dass auch dieser Arm gebrochen ist. Seine Finger haben auch einiges abbekommen und es sind ganze Fetzen Haut einfach weggerissen. Trotz all dem sieht Deku aber recht zufrieden aus. Doch jetzt macht Present Mike bereits die nächste Durchsage und kündigt an, dass die letzte Minute der Prüfung angebrochen ist. Deku verzieht das Gesicht zu einem Oh Shit Ausdruck. Doch es gibt erstmal etwas Wichtigeres, um das er sich kümmern muss. Er ist nämlich weiterhin in der Luft, doch jetzt meldet sich die Schwerkraft und für Deku geht's erstmal abwärts. Er überlegt panisch hin und her, was er denn tun könnte. Schließlich hat er jetzt All Mights Kraft und wenn er so hoch springen kann, dann sollte er doch auch landen können. Soweit seine Gedanken, doch dafür bräuchte er erstmal funktionierende Gliedmaßen. Die sind nämlich, wie uns hier noch einmal verdeutlicht wird, gebrochen. Nun wird Deku unmissverständlich klar, was All Might meinte, als er sagte, dass sein Körper darauf reagieren wird und dass seine Form gerade mal ausreicht, die Spezialität überhaupt aufnehmen zu können. So eine enorme Belastung, die ist sein Körper natürlich nicht gewohnt, weshalb er jetzt auch entsprechend darauf reagiert. Deku hat also lediglich das Recht erhalten, an der Startlinie zu stehen. Sie zu überschreiten, das ist ein ganz anderer Schnack. Und ich weiß, ich hab's versprochen, aber das war jetzt wirklich die letzte Anspielung auf den Titel der Episode. Dekus Training ist durch das Erben der Macht also noch lange nicht abgeschlossen. Ganz im Gegenteil, es geht gerade erst los. All Might hat bestimmt auch schon die High-Intense-Version des American Dream Plans für genau diesen Zweck vorbereitet. Die 4 Stunden Schlaf wurden selbstverständlich gestrichen, All Might hat sich derweil auch eine Peitsche besorgt, um Deku durch die Straßen zu jagen. Bis sein Körper die Form erreicht hat, dass er diese Kraft handeln kann. Da muss jetzt langsam mal ein bisschen mehr Einsatz gezeigt werden. Izuku ist immer noch im freien Fall und überlegt weiterhin, was er tun könnte. Und er glaubt jetzt die Lösung gefunden zu haben. Indem er einen Detroit Smash auf dem Boden unter sich loslässt, könnte er den Sturz abfedern. Aber das Timing muss stimmen. Das stimmt aber allen Anschein nach nicht, denn kurz bevor er auf den Boden aufschlägt, kriegt er von Ochako eine saftige Ohrfeige verpasst. Und das tut sie natürlich nicht, weil sie insgeheim auf Schläge steht, sondern weil es die einzige Art war, wie sie ihn schnell berühren konnte, um ihre Spezialität zu aktivieren. So kann sie seine Schwerkraft aufheben und ihn dadurch retten. Ein klassisches Quid pro Quo-Szenario. Ochako hat damit aber ihr Limit überschritten und wenn das passiert, verhält es sich ähnlich wie bei Yuga und ihr wird schlecht. Als Folge erbricht sie hier gerade einen Regenbogen. Vermutlich, weil im Art Department niemand Lust hatte, richtige Kotze zu zeichnen. Ja, kann ich verstehen. Deku ist jetzt mehr oder weniger sicher gelandet und versichert sich als erstes, ob es Ochako auch gut geht. Danach kriecht er mit letzter Kraft los, denn er will wenigstens noch einen einzigen Punkt holen. Doch es ertönt die nächste Durchsage und die Prüfung ist vorbei. Deku realisiert, was das für ihn bedeutet und das scheint jetzt offenbar endgültig zu viel zu sein. Er geht zu Boden und verliert das Bewusstsein. Während Deku bewusstlos am Boden liegt, versuchen die anderen Kandidaten aus seinem Verhalten schlau zu werden. Sie können einfach nicht verstehen, warum jemand mit so einer starken Spezialität bislang keinen einzigen Punkt holen konnte, aber dennoch das Gimmick bzw. den stärksten Gegner besiegen konnte. Und Tenya scheint derweil ein Licht aufzugehen. Deku hat alle Faktoren gegeneinander abgewägt und für sich entschieden, dass es heldenhafter ist, das Mädchen zu retten, anstatt noch zu versuchen, Punkte zu machen. Hätte es sich nicht um eine Prüfungssituation gehandelt, dann hätte Tenya natürlich ebenso gehandelt. Das sagt er zumindest. Meiner Meinung nach ein klarer Fall für Captain Einsicht. Denn ist es nicht genau das, was einen Helden ausmacht, sein eigenes Wohlergehen und in dem Fall das Bestehen der Prüfung aufs Spiel zu setzen, um andere zu retten? Tenya scheint jetzt auch an seine Entscheidung zu zweifeln, doch im selben Moment kommt das Rückgrat der Yue zum Ort des Geschehens. So wird sie uns zumindest von Yuga angekündigt. Besser bekannt ist sie unter ihrem Heldennamen Recovery Girl. Bevor sie sich aber dem immer noch ohnmächtigen Deku widmet, verteilt sie erstmal Gummibärchen. Und das natürlich an die offensichtlich unversehrten Kandidaten. Und da soll nochmal jemand sagen, dass sie keine Prioritäten setzen kann. Das ist ja absoluter Schwachsinn, also wer sowas behauptet. Sie kann aber natürlich noch mehr als bloß Gummibärchen zu verteilen. Ihre Spezialität erlaubt es ihr nämlich, den natürlichen Heilungsprozess des menschlichen Körpers zu verstärken und zu beschleunigen. Das macht sie, indem sie einen Kuss auf die verletzte Person gibt. Der Prozess wird durch eine große Menge an Lebensenergie angeheizt, die vom Empfänger kommt. Wenn sie das nicht gut genug unter Kontrolle hat, könnte sie dem Empfänger sogar so viel Energie abziehen, dass er sterben würde. Damit sie sich nicht jedes Mal über die betroffene Person beugen muss, ist sie auch in der Lage dazu, ihre Lippen auf abnormale Länge zu dehnen. Was wir jetzt auch sehen können, denn offensichtlich sind alle Gummibärchen verteilt und sie kann sich endlich um Dekus Verletzung kümmern. Ohne ihre Unterstützung wären solch waghalsige Aufnahmeprüfungen natürlich gar nicht möglich, weshalb sie für die Yue auch von unschätzbarem Wert ist. Im Folgenden sehen wir, wie ihre Spezialität bei Deku wirkt und dazu führt, dass sich seine Haut regeneriert und sich seine Gliedmaßen wieder einrenken. Die definitiv vorhandenen Brüche verheilen auch. Es beginnt eine neue Szene und die eingeblendete Schrift kündigt uns an, dass eine Woche vergangen ist. Großaufnahme von einem Fisch, der sich gerade im Ganzen zwischen Dekus Essstäbchen befindet. Nun sehen wir auch Deku, wie er völlig paralysiert auf seinen Fisch starrt, es aber trotzdem irgendwie schafft, dabei zu lächeln. Es wirkt, als hätte er komplett die Kontrolle über seine Gehirnfunktion verloren und muss erstmal einen Reboot machen. Seine Mutter ist ähnlich wie wir verwirrt von diesem Anblick und will von ihrem Sohn wissen, warum er seinen Fisch so anlächelt. Das hat den Prozess offenbar neu gestartet, die Izuku.exe funktioniert wieder und er beteuert, dass alles in Ordnung ist. In der nächsten Einstellung sehen wir, wie er auf der Couch sitzt und es wirkt nicht so, als wäre alles in Ordnung. Er starrt wieder völlig leer irgendwo hin, während er in der einen Hand sein Smartphone hält und in der anderen einen Handmuskeltrainer, den er auch fleißig benutzt. Das ist sicherlich noch nicht Allmights High-Intense-Plan, aber Props an Deku, dass er auch nach dieser Prüfung sein Training nicht schleifen lässt. Natürlich ist er in Gedanken immer noch bei der Prüfung und wartet darauf, dass die Ergebnisse bekannt gegeben werden. Bei der schriftlichen Prüfung hat er ein gutes Gefühl und laut Selbstbenotung auch knapp bestanden. Doch bei der praktischen hat er überwältigende 0 Punkte. Und wie wir ja bereits gelernt haben, fällt die praktische Prüfung bei der Beurteilung stärker ins Gewicht. Es sieht also nicht gut aus. Wir sehen jetzt Dekus Mutter Inko und sie fragt ihn, wann denn die Ergebnisse kommen und dass sie es allein schon beeindruckend findet, dass er es überhaupt versucht hat. Ja, sie ist schon echt eine liebe Mutti. Und die will Deku natürlich auch auf gar keinen Fall enttäuschen, auch wenn ich mir sicher bin, dass sie es gar nicht wäre, aber ihr wisst, wie das Spiel läuft. Deku hat ihr übrigens auch nichts von der Sache mit All Might erzählt, denn das ist ein wohlbehütetes Geheimnis. Schließlich darf niemand wissen, dass die Spezialität des Symbols des Friedens weitergegeben werden kann und vor allem, dass sie bereits weitergegeben wurde. In Dekus Umfeld sollen also alle denken, dass es seine Spezialität ist und dass er sie bloß spät entwickelt hat. Auch wenn er der Überzeugung ist, dass er nicht an der Juhe aufgenommen wird, ist Deku dennoch bewusst, was für eine große Verantwortung er auf sich genommen hat, als er All Mights Spezialität akzeptiert hat. Die Last der Welt liegt quasi auf seinen Schultern. Und nein, das sind keine wahnwitzigen Übertreibungen von mir, wie wir im Verlaufe des Animes auch noch feststellen sollen. Genau aus diesem Grund trainiert er natürlich auch weiter, denn er ist sich der kompletten Tragweite bewusst. Physisch ist er also noch weit davon entfernt aufzugeben, während sein Geist gerade das Handtuch wirft. Er denkt darüber nach, wie sehr er All Might enttäuscht haben muss, doch noch bevor er geistig resigniert, hören wir seine Mutter ganz aufgeregt im Hintergrund. Sie platzt jetzt auf allen Vieren ins Zimmer rein und hat einen Brief dabei. Und das sind natürlich die Prüfungsergebnisse. Und das Postgeheimnis wird gewahrt, sie selbst hat ihn noch nicht geöffnet, ist natürlich aber auch sehr gespannt darauf, was drinsteht. Doch bevor wir uns jetzt mit dem Brief befassen, springe ich noch einmal ein Bild zurück und bedanke mich bei den Machern dafür, dass sie im Hintergrund diesen Kalender platziert haben. Ohne den wäre es mir nämlich nicht möglich gewesen, im letzten Podcast das Jahr auszurechnen, in dem My Hero Academia spielt. Ein kleines Detail, das uns mit Sicherheit noch von Nutzen sein wird. Zurück im Geschehen gibt Inko den Umschlag mit den Ergebnissen jetzt weiter an ihren Sohn Izuku. Der Umschlag selbst sieht aus wie ein normaler Briefumschlag, ist aber mit einem wunderschönen Wachssiegel verschlossen, das die Initialen U und A trägt. Harter Schnitt und wir sehen ein Schild an der Tür zu Dekus Zimmer. Auf dem steht Izuku, also sein Name, für den Fall, dass er ihn mal vergessen sollte. Dass ich ihn hier im Podcast die ganze Zeit Deku nenne, hat den Grund, dass das natürlich sein Spitzname ist, wie wir ja bereits wissen. Warum gerade das sein Spitzname ist, das hat auch eine lustige Hintergrundgeschichte, die wir uns aber in einem anderen Podcast noch einmal genauer anschauen werden. Das Schild selbst ist natürlich im All Might-Style. Wie könnte es auch anders sein? Inko geht aufgeregt vor der Tür des Zimmers auf und ab und kann es kaum erwarten zu erfahren, ob ihr Sohn bestanden hat. Als Zuschauer befinden wir uns jetzt in Dekus Zimmer und sehen, wie er über seinen Tisch gebeugt auf den Brief starrt. Bevor wir aber rausfinden, was drinsteht, beschäftigen wir uns erstmal mit viel wichtigeren Dingen, nämlich Dekus Zimmer. Rechts von ihm sehen wir ein Regal mit Büchern und Zeitschriften, aber es ist so unscharf, dass man keine Details erkennen kann. Daneben ein Poster von All Might, der schnippisch in die Kamera guckt und das Peace-Zeichen zeigt. Sehr passend für das Symbol des Friedens. Auf Dekus Schreibtisch gibt's nicht besonders viel zu sehen. Es ist ein recht normaler Tisch, wie man ihn auch in jedem IKEA-Markt finden kann, und es steht auch nicht viel drauf, außer natürlich einer All Might-Figur. Deku muss ja schließlich auch zeigen, dass er Fan ist, falls es noch nicht rübergekommen sein sollte. Das Einzige, was mich an diesem Tisch wirklich irritiert, ist dieses weiße Ding hier. Wenn man nicht gerade wie ein nasser Sack über einen Brief gebeugt hängt, dann schaut man auch unweigerlich direkt drauf. Und ich frage mich, was ist das? Vielleicht eine Art Magnetwand oder kleines Whiteboard? Vielleicht weiß ja einer von euch, was es ist, aber was auch immer die Antwort ist, von Deku wird es offensichtlich nicht genutzt. Neben dem Schreibtisch steht noch sein Bett und wir sehen zwei weitere Poster von All Might. Und die hätte er wirklich mal besser aufhängen können. Sie wirken einfach willkürlich an die Wand geklatscht und das untere Poster ist sogar halb vom Bett verdeckt. Und das, obwohl diese Wand genug Platz geboten hätte, diese Poster richtig aufzuhängen. Als Zuschauer nehmen wir jetzt die Position der, ich nenn's mal Magnettafel, ein und blicken frontal auf Deku und den Brief, der vor ihm liegt. Er starrt den Brief sehr unmotiviert an, als würde er sagen wollen, ja doch, reg dich ab, ich mach dich schon gleich auf. Doch als nächstes schauen wir uns erstmal den Rest des Zimmers aus dieser neuen Perspektive an. Wir erkennen seinen Kleiderschrank, auf dem auch irgendwelche Kartons liegen. Vermutlich Verpackungen von diversem All Might Merchandise. Dann sehen wir noch eine Garderobe und auf der anderen Seite des Zimmers, ja, noch mehr All Might Poster. Und es wirkt recht monoton und langweilig. Die Poster und die Figur von All Might sind dabei auch das Einzige, was dem Zimmer einen Hauch an Individualität verleiht. Wir haben jetzt alles gesehen, was es zu sehen gab und sind zurück in der Szene. Deku starrt weiterhin den Briefumschlag an und offenbar hat ihm noch nie jemand gezeigt, wie man so einen Umschlag öffnet. Er hält ihn an den oberen Ecken fest und reißt ihn einfach auseinander, so wie der letzte Dorftrottel. Der Brief darin bleibt aber erstaunlicherweise ganz und es fällt ein rundes metallisches Ding aus dem Umschlag auf den Tisch. Dabei handelt es sich um einen kleinen Projektor, auf dem eine Videonachricht gespeichert ist, welche sich jetzt auch prompt öffnet. Und diese Nachricht ist von keinem geringeren als All Might höchstpersönlich. Wir als Zuschauer wissen schon, dass er in die Juhe involviert ist, da er ja auch mit im Beobachtungsraum der Aufnahmeprüfung saß. Deku weiß es aber noch nicht und ist daher erstaunt, ausgerechnet ihn zu sehen. All Might hat aber genau damit schon gerechnet und klärt das Ganze schnell auf. Als erstes entschuldigt er sich aber, dass er sich in der letzten Zeit nicht bei Deku gemeldet hat. Denn die beiden hatten seit der Prüfung keinen Kontakt mehr, also seit gut einer Woche. All Might entschuldigt das damit, dass er alle Hände voll zu tun hatte, die Formalitäten mit der Yue zu klären. Dort hat er nämlich einen Job als Lehrer angenommen. Und er hat direkt eine der unliebsamen Aufgaben bekommen, wie ein Praktikant, der am ersten Tag ständig zum Kopierer geschickt wird. Eumald wird aber nicht ständig zum Kopierer oder zur Kaffeemaschine gehetzt, nein, er muss die Videobotschaften für alle Bewerber aufnehmen. Also 66.000? Oder wurde Deko hier etwa bevorzugt und Eumald hat nur für ihn eine Botschaft aufgenommen? Nun, wie dem auch sei, Eumald bestätigt Deko jetzt das, was er bereits wusste. Die schriftliche Prüfung hat er bestanden, in der praktischen allerdings 0 Punkte erzielt. Und das bedeutet, durchgefallen. Obwohl er es ja bereits wusste, hat er sicherlich noch darauf gehofft, dass sein heldenhaftes Verhalten am Ende der Prüfung doch noch irgendeinen positiven Einfluss hat. Doch dem scheint nicht so und Deko muss sich hier sogar auf die Lippen beißen, um nicht wieder loszuweinen. Doch das scheint es noch nicht gewesen zu sein, denn wir hören Eumald, wie er sagt, wenn das schon alles wäre. Er zückt eine Fernbedienung, um ein Video zu starten, das er Deko zeigen möchte. Eumald ist einfach der geborene Entertainer. Er kann nichts mal eben so oder einfach normal machen. Es muss immer das gewisse Etwas haben. Darum durfte natürlich auch niemand anderes als ein wahrer geborener Entertainer die deutsche Stimme von Eumald synchronisieren. Gesprochen wird er hier von Matti Klemm. Und der ist nicht nur als Synchronsprecher durch Rollen wie zum Beispiel Mufasa aus König der Löwen bekannt, er ist auch Radio- und Fernsehmoderator und unter anderem die Senderstimme von KB1. Also ein wahrer Entertainer. Der Videoclip, den er jetzt abspielt, zeigt Ochako. Und sie versucht gerade mit Present Mike über den Ausgang der Prüfung zu verhandeln. Und dabei geht es ihr nicht um ihre Punkte, sondern um die Punkte eines Jungen. Ein Junge mit dichten Haar und Sommersprossen. Wen könnte sie nur damit meinen? Ist es etwa Deku? Es bleibt spannend. Sie beschreibt den Jungen weiter, da sie seinen Namen nicht kennt und gibt uns das nächste Detail. Es ist ein eher schlichter Junge. Und da macht es bei Deku Klick. Schlicht? Das bin ich. Ja, sie meint mich. Ochako hat Deku nämlich während der Prüfung gehört, als er sagte, wenigstens ein Punkt. Und da er ihr das Leben gerettet hat, möchte sie ihm jetzt einige von ihren Punkten abgeben. Ochako lässt Present Mike dabei auch gar nicht zu Wort kommen. Sie redet sich hier regelrecht in Rage und wiederholt immer wieder, bitte, bitte, bitte. Eumald pausiert das Video, was vermutlich auch die einzige Option war, um hier noch zu Wort zu kommen und er stellt fest, auch jetzt, da du eine Spezialität hast, haben deine Taten jemanden bewegt. Und er ergänzt, dass bei der Prüfung nicht nur die Schurkenpunkte gewertet wurden. Also gab es noch eine weitere Bewertungsinstanz als das bloße Besiegen der Robotergegner? Ist Deko etwa doch nicht durchgefallen? Ja, wir werden sehen. Doch bevor Eumald diesen fein säuberlich herangereiften Moment wie eine überreife Melone zerplatzen lässt, spielt er erst einmal den Rest des Videos ab. Present Mike kommt jetzt doch noch zu Wort und sagt, dass es nicht möglich sei, Deku Punkte von ihr abzugeben. Doch er fügt an, dass das auch gar nicht nötig sei. Er nennt Ochako hier natürlich auch nicht beim Namen, er spricht sie mit liebe Zuhörerin an. Noch so ein wahrer Entertainer. Und auch hier passt der Synchronsprecher ziemlich perfekt. Es ist Phil Daub, der Present Mike hier synchronisiert und der ist unter anderem bekannt als die Stimme des Big Brother aus, ja, Big Brother. Also schon zwei wahre Entertainer, die hier dafür sorgen, dass der Moment noch weiter heranreift, bis sie ihn denn zerplatzen lassen. Also was ist jetzt mit Deku? Hat er bestanden oder doch nicht? Sehen wir weiter. Das Video ist nun aber offenbar zu Ende und Eumald tritt wieder in den Mittelpunkt der Kamera. Jemanden, der einen Menschen gerettet hat und der in einer schwierigen Situation das absolut Richtige getan hat, abzulehnen, sowas dürfte eine Heldenschule doch niemals tun. Und das ist nicht meine Meinung, die ich hier gerade kundtue, obwohl ich durchaus damit übereinstimme, das hat Eumald gerade gesagt. Die Einstellung wechselt und wir sehen wieder Deku und er ist komplett amazed, offener Mund, offene Augen, offene alles. Immerhin erfüllt sich in diesem Moment gerade sein allergrößter Wunsch. Und das hat er den Rescue Points zu verdanken. Diese Punkte werden den Kandidaten für besonders heldenhaftes Verhalten verliehen. Eine Tatsache, über die die Kandidaten aber gar nicht informiert wurden. Vermutlich, um zu sehen, ob sie sich auch in einer für ihre Zukunft entscheidenden Situation gegen ihr eigenes Vorankommen entscheiden und anderen zur Hilfe kommen. Doch ist es nicht etwas merkwürdig, dass gerade dieses Detail über die Prüfung noch nicht nach außen gedrungen ist? Das wird ja nicht das erste Mal sein, dass diese Art von Prüfung stattfindet. Natürlich wäre es aber dem Spannungsbogen nicht gerade zuträglich, wenn wir als Zuschauer schon wüssten, dass es eben diese Punkte gibt. Aber in der hiesigen Welt wäre ein solches Detail vermutlich schon vor der allerersten Prüfung nach außen gedrungen, weil einfach irgendwer der Beteiligten nicht die Klappe halten konnte. Und gerade jemanden wie Deku, der alles wie ein Schwamm in sich aufsaugt, könnte sowas gar nicht entgehen. Nicht mal, wenn er wollte. Und für seine Aktion, Ochako zu retten, werden ihm schließlich 60 Rescue-Punkte verliehen. Wir sehen seinen Namen jetzt auch in einer Rangliste, wo er mit 60 Punkten auf Platz 7 steht. Er hat keinen einzigen Villain-Point, aber in seinem Fall reichen die Rescue-Points aus, um ihn auf den 7. Platz zu heben. Und das ist nicht etwa Platz 7 von Prüfungssaal B. Nein, es ist Platz 7 von allen Prüfungssälen. Also von 66.000 Teilnehmern? Was muss das für ein Aufwand gewesen sein, alle Kandidaten einzeln zu bewerten? Doch das Thema hatten wir schon, die Jue scheint, was die Prüfung angeht, sehr engagiert zu sein. In der Tabelle sehen wir außerdem noch Tenya auf Platz 6 und unter Izuku mit dem genialsten Namen bisher, Tetsu Tetsu, Tetsu Tetsu. Direkt danach sehen wir noch einen weiteren Ausschnitt aus der Tabelle, während All Might uns erzählt, dass auch Ochako einige Rescue Points erhalten hat. Nämlich 45, dafür, dass sie Deku gerettet hat, als dieser von seiner Rettungsaktion zu Boden stürzte. Damit hat sie zusammen mit den Villain Points 73 Punkte und hält Platz 3. Über ihr sehen wir noch Eijiro auf Platz 2 und unter ihr Ibarra auf Platz 4. Und die werden wir alle noch in einer späteren Podcast-Folge kennenlernen. Doch bevor das geschieht, zerplatzt nun erstmal die Melone und All Might sagt, das bedeutet, du hast bestanden. Daraufhin streckt er seine Hand in Richtung Deku aus und framet uns schon mal für den Rest der Staffel, indem er noch hinzufügt, komm Junge, junger Midoriya, das hier ist ab sofort deine Hero Academy. Spielt er damit etwa auf den Titel des Anime an? Wie wird Dekus erster Schultag? Und wer ist eigentlich Platz 1 in der Bewertung geworden? Nun, das sind alles Fragen, die wir vielleicht beim nächsten Mal beantworten, denn wir haben das Ende der Episode erreicht und damit auch das Ende für diese Podcast-Folge. Ab der nächsten Episode geht für Deku also die Highschool los. Ich bin schon richtig gespannt und freue mich drauf und ich hoffe, ihr auch. Also, wir hören uns beim nächsten Mal beim My Hero Podcast. Danke fürs Zuhören und bis bald. Weiter und immer weiter plus Ultra! Halt, stopp, ganz vorbei ist es noch nicht. Ich habe noch ein paar Outtakes für euch, weil ich nicht richtig reden kann. In der heutigen Podcast-Folge schauen wir uns die vierte Staffel aus der ersten Episode... Oh nee, nicht schon wieder. Die hält doch schon letztes Mal.
Das geht ja schon gut los.
Du hast es gegessen. Ja, habe ich. Nun könnte man natürlich akzeptieren.
Ja, man könnte es einfach mal akzeptieren, dass man hier keine Ahnung mehr hat, was man sagen wollte. Könnte man mal machen.
All Might hat bestimmt auch schon den Platz 8 belegt Best Genius. Platz 3. All Might hat bestimmt auch schon... Dieses Ding. Es klödert. Ich muss mich ausziehen. Zum Glück seht ihr es nicht.
Kuku bedeutet übrigens Highschool. Somit heißt der Song Yue Kuku und ist da... Ja, wir wissen schon, wie er heißt. Ich wollte ihn übersetzen.
Er blickt vor sich einen ganzen Haufen besiegter Roborock.
Roborock? Starte Reinigung.
Punch direkt.
Direkt?
Ich wollte doch das Punch betonen.
Ein weiterer witziger Fakt ist, dass letztes Jahr, also 2021, die Synchronsprecherin Megumi Hayabashi...
Oh verdammt, ich hätte den Namen vorher lesen sollen. Helfen? Wozu sollten wir Deku helfen? Ich meine, wir wollen doch Superhelden werden. Helden helfen doch niemanden. Schließlich geht es darum, dass wir hier durchatmen.
Sowas in der Art muss in den Köpfen der anderen Kandidaten vorgehen.
Vorgehen. So richtig.
Nämlich Nino aus World Heroes... Nino?
Verdammt!
Zu viel Ladybug, zu viel Cat Noir. Warte mal.